Wir lesen Matthäus 6, Vers 9 bis 15. Der Herr Jesus spricht: Darum sollt ihr so beten. Unser Vater in dem Himmel, dein Name werde geheiligt, dein Reich komme, dein Wille geschehe auf Erden wie im Himmel. Unser tägliches Brot gib uns heute. Und vergib uns unsere Schuld, wie wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Übel. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Denn wenn ihr den Menschen ihre Übertretungen vergebet, so wird euch euer himmlischer Vater auch vergeben. Wenn ihr aber den Menschen nicht vergebet, so wird euch euer Vater eure Übertretungen vergeben. Auch nicht vergeben. Wort unseres Herrn Jesus Christus. Ja, lieber Herr, schenk uns ein Herz für dein Wort und ein Wort für unser Herz. Amen. Ihr erinnert euch sicherlich noch, über das Gebet haben wir letztes Mal gehört, dass wir nicht plappern sollen wie die Heiden, auch nicht mit dem Gebet auffallen sollen vor den Menschen, sondern in unser Kämmerlein gehen. Hier nun lehrt uns der Herr, ein Gebet, was wir einzeln beten können, aber auch in der Gemeinschaft. Und deshalb auch die Anrede, unser Vater in dem Himmel. Das bekannte und auch leider viel missbrauchte Vater unser. Denn gerade vorher sagte Herr Jesus, ihr sollt nicht plappern wie die Heiden, nicht viele Worte machen. Und in mancherlei Kreisen und Kirchen wird das heruntergeplappert wie ein Ritual. Und das ist eben nicht das, was wir tun sollen, sondern wir sollen jede Bitte von Herzen vor den Herrn bringen. Voller Bewusstsein, voller Ernsthaftigkeit vor den Thron Gottes tragen. Und so wollen wir jetzt auch entlang gehen, Vers für Vers, diese einzelnen Bitten. Es ist zwar kaum zu schaffen, in einer Dreiviertelstunde, aber mit Gottes Hilfe wollen wir es versuchen. Vater, das erste Wort, Pater im Griechischen. Welche Liebe kommt hier zum Ausdruck? Welche Vertrauensbeziehung des Beters zum Vater im Himmel? Es gibt ja verschiedene Anreden im Gebet. In liberalen Landeskirchen hört man oft einfach die Anrede, Gott, ja, Gott schaffe Gerechtigkeit, Gott schaffe Frieden. Diese Anrede wirkt sehr distanziert. Es ist einfach Gott. Gott kann alles sein. Ja? Gerade in der heutigen multireligiösen Kultur wird alles Mögliche und Unmögliche als Gott bezeichnet. Da gibt es ja auch schon Gott Vater und Gott Mutter in den liberalen Kreisen. Aber so wollen wir nicht beten. Sicherlich dürfen wir auch Gott sagen, aber wir sollten das dann konkret füllen, welchen Gott wir meinen. Ob wir den lebendigen Herrn und Gott meinen oder irgendwelche feministischen Muttergottheiten oder womöglich sogar heidnische Götter. Und deshalb sagen wir als Christen auch viel lieber Herr. Herr, das drückt Ehrfurcht, drückt Demut aus beim Beter. Der Herr, der über uns regiert, zu dem wir uns in Beugung und Ehrfurcht hinneigen im Gebet. Und der Herr Jesus lehrt uns jetzt hier noch eine vertrauensvollere Anrede. Vater, das ist die liebevolle Anrede des Kindes zum himmlischen Vater. Als ich wiederhole, Gott, das ist recht distanziert, ist nicht konkret genug. Herr, das ist die Ehrfurcht, die Demut, aber Vater, das ist die liebevolle Vertrauensbeziehung zum Vater im Himmel. Und wer kann und darf so reden? Nur das Kind, das zum Vater im Himmel gehört. Sind wir bereits Kinder Gottes, sodass wir Vater zu Gott sagen dürfen? Wie werden wir denn Kinder Gottes? Hier steht es: Ich sage dir, es sei denn, dass jemand geboren werde aus Wasser und Geist, so kann er nicht in das Reich Gottes kommen. Nur wenn wir wiedergeboren sind durch Wasser und Geist, durch das Wort Gottes, durch Bekehrung und Wiedergeburt, durch den Heiligen Geist, indem wir umgekehrt sind, unser Leben haben verändern lassen, um 180 Grad nicht mehr auf der Straße der Sünde, des Verderbens laufen, in die Richtung auf die Hölle zu, sondern auf dem schmalen Weg des ewigen Lebens hin zur himmlischen Herrlichkeit. Wenn wir da sind, dann sind wir Kinder Gottes. Und wenn wir einmal gefallen sind, dann dürfen wir umkehren, Buße tun uns beugen vor dem Herrn und bekennen, Herr, ich habe gesündigt, vergib mir und bring mich wieder auf den rechten Weg. Nur das Kind kann Vater zu Gott sagen und das werden wir nur durch Bekehrung und Wiedergeburt. Und daraus folgen Glaube und Vertrauen zum himmlischen Vater. Dann wird der ferne Gott zum nahen, liebenden Vater, zu dem wir sogar noch eine vertrautere Anrede richten können, nämlich Abba. Das gibt es auch mehrfach und zwar nur im Neuen Testament. Abba, aramäisch für Papa. Ja, so wie wenn Kinder sagen Papa. So dürfen wir sagen zu Gott Abba. Und das kommt an mehreren Stellen, aber zwei davon möchte ich lesen, weil die besonders eindrücklich uns deutlich machen, in welcher Lage auch der Herr dieses Wort gebraucht hat, der Herr Jesus zu seinem Vater Abba gesagt hat, und zwar gerade in seiner schweren Stunde im Garten Gethsemane. Dort spricht der Herr Jesus, als der Todeskelch sich immer mehr nähert, in Markus 14, Vers 36 können wir es lesen. Abba, mein Vater, es ist dir alles möglich, nimm diesen Kelch von mir, doch nicht, was ich will, sondern was du willst. Ganz vertrauensvoll spricht er hier, Papa, Vater, du kannst diesen Kelch vorübergehen lassen, aber es möge nicht mein Wille geschehen, sondern dein Vaterwille. Du hast den Plan der Erlösung bereits bereit. Und als Konsequenz davon lehrt uns Gottes Wort in Römer 8, Vers 15, Brief des Apostels Paulus, dieser neue Stand der Kinder Gottes, dass wir nicht mehr Knechte sind, sondern Kinder. Und hier steht, ich lese ab Vers 14, welche der Geist Gottes treibt, die sind Gottes Kinder. Denn ihr habt nicht einen knechtischen oder sklavischen Geist empfangen, dass ihr euch abermals fürchten müsstet, sondern ihr habt einen kindlichen Geist empfangen, durch welchen wir rufen, Abba, lieber Vater. Der Geist selbst gibt Zeugnis unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Wünsche ich jedem von uns, dass wir das auch so von Herzen sagen können. Und das geht nur über Jesus, der die Brücke zum Vater ist, der eingeborene Sohn, unser einziger Erlöser und Retter. Und wenn wir zu ihm gehören, dann sind wir nicht mehr Knechte und Sklaven, sondern Brüder und sogar noch etwas weiteres, nämlich Freunde. Auch dazu noch ein Vers aus Johannes 15, Vers 15. Dürfen hier heute einige Stellen aufschlagen oder auch zuhören, wenn es euch zu schnell geht. Johannes 15, Vers 15. Da sagt der Herr Jesus diese wunderbaren Worte. Ich sage hinfort nicht, dass ihr Knechte seid, denn ein Knecht weiß nicht, was sein Herr tut. Euch aber habe ich gesagt, dass ihr Freunde seid. Denn alles, was ich habe von meinem Vater gehört, habe ich euch kundgetan. Und dem voraus geht ja dieser ganz bewegende Ausspruch unseres Heilandes, Vers 13, niemand hat größere Liebe als der, der sein Leben lässt für seine Freunde. Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch gebiete. Der Herr Jesus, unser Freund, der sein Leben für uns gegeben hat. Und wir sind auch seine Freunde, wenn wir ihm nachfolgen, auch im Gehorsam. Soweit zu Vater. Wir müssen aber weitergehen. Unser Vater. Christsein heißt Gemeinschaft mit dem Vater im Himmel und auch Gemeinschaft untereinander. Und das Vaterunser, wie ich schon anfangs erwähnt habe, ist ein Gemeinschaftsgebet. Im Kämmerlein gibt es das stille Gebet, das persönliche, aber in der Gemeinschaft, in der Gemeinde, da dürfen wir auch zusammenkommen und die Anliegen vor den Herrn bringen, die uns auch gemeinsam bewegen. Der bekannte, einer der Gründer des Pietismus, Nikolaus Ludwig Graf von Zinzendorf, hat ja den bekannten Satz geprägt, ich statuiere kein Christentum ohne Gemeinschaft. Und es gibt heute leider eine ganze Reihe Christen, die haben keine Gemeinschaft. Es gibt Gegenden, wo es sehr öde und leer ist. Hier sind wir ja reich gesegnet im Schwarzwald, gibt es vielerartige Gemeinden, wo doch noch überwiegend Gottes Wort verkündigt wird, wenn auch nicht überall mehr ungekürzt und ungeschmälert. Aber es ist wichtig, dass man Gemeinschaft sucht, wenn es auch nur ein kleiner Hauskreis ist in manchen Regionen. Ich sage auch vielen, die mich anrufen, guckt doch, ob ihr nicht auch andere Christen findet oder missioniert, ja, und dann gründet einen Hauskreis. Und so fängt auch Gemeinschaft an vor Ort. Nun weiter. Unser Vater in dem Himmel, oder wörtlich in den Himmeln, steht auch hier. Hebräisch Shamayim, griechisch Uranos, Mehrzahl Uranoi, der Himmel oder die Himmel. Himmel hat nun verschiedene Bedeutungen. Es kann zunächst bedeuten, das Firmament. Das, was wir hier sehen als die blaue atmosphärische Erscheinung. Und blau sieht es ja aus durch die Lichtbrechung. Es gibt gewisse physikalische Zusammenhänge hier, dass also die Atmosphäre dann blau erscheint, was wir sehen können. Das ist so der sichtbare Himmel, nachts dann der wunderbare Sternenhimmel, gerade jetzt bei diesen klaren Herbstnächten. Es ist überwältigend, ihr müsst unbedingt mal nachts hinausschauen. Man hat nie eine klarere Sicht als im Herbst, wenn dann der Dunst weggezogen ist, dann ist alles frei. Wunderbar, diese Schöpfung. Aber das ist nicht jetzt der Himmel Gottes, sondern das gehört alles zur Schöpfung. Es gibt darüber hinaus dann als zweites und viel gewaltigeres den Himmel als den Wohnort Gottes. Und das sichtbare Erde und Himmel, das ist ja alles Schöpfung Gottes. Und die Bibel sagt in Jesaja 66, Vers 1, da spricht der Herr selber und sagt, der Himmel ist mein Thron. Und damit ist jetzt auch dieser sichtbare Himmel gemeint, das ist sein Thron und die Erde ist der Schemel seiner Füße. Es ist ein Bild, ja, aber dass wir sehen, Gottes Majestät ist so unbegreiflich und unsere sinnliche Wahrnehmung unbeschreiblich überragend. Die Bibel deutet auch in geheimnisvollen Worten an, dass es vielleicht auch mehrere Himmelsräume gibt. Wir sollten aber darüber nicht spekulieren, das machen manche Kreise. Wir nehmen einfach zur Kenntnis, dass etwa in 2. Korinther 12, Vers 2 bis 4, der Apostel Paulus schreibt, 2. Korinther 12, Vers 2 bis 4, ich kenne einen Menschen in Christus, vor 14 Jahren, ist er in dem Leibe gewesen, so weiß ich es nicht, oder ist er außer dem Leibe gewesen, so weiß ich es auch nicht, Gott weiß es, da ward derselbe entrückt bis an den dritten Himmel. Und ich kenne denselben Menschen, ob er in dem Leibe oder außer dem Leibe gewesen ist, weiß ich nicht, Gott weiß es. Der ward entrückt in das Paradies und hörte unaussprechliche Worte, welche ein Mensch nicht sagen darf. Bis an den dritten Himmel, das Paradies. Paulus redet wahrscheinlich hier von sich selber. Er wird auch geplagt von einem Pfahl im Fleisch, damit er sich nicht überhebe seiner großartigen Offenbarungen, die er geschaut hat in der göttlichen Welt. Ja, es war eine Schau, die ihm Gott in einzigartiger Weise geschenkt hat, bis in den dritten Himmel. Wir können vermuten, dass es im Reich Gottes, das sagt auch der Herr Jesus, verschiedene Wohnungen gibt und Bereiche, Herrschaftsbereiche auch. Aber mehr können und dürfen wir darüber nicht sagen oder gar spekulieren, so denke ich. In 1. Timotheus 6, Vers 16 steht nämlich sehr richtig, Gott wohnt in einem Lichte, da niemand hinzukommen kann. Das ist sein Geheimnis und wir werden es einmal schauen, wenn wir in der Ewigkeit bei ihm sein werden. Wir können allerdings einiges auch über den Himmel sagen. Das werde ich so, der Herr will auch einmal an anderer Stelle noch tun. Jedenfalls, Gott ist majestätisch, heilig, machtvoll und herrlich. Und das zeigt uns auch für unsere Gottesdienste und Evangelisationen, dass wir in Ehrfurcht und Heiligkeit mit Gott umgehen sollten und nicht ihn als eine Art Kumpel darstellen dürfen, wie es heute leider manchmal geschieht. Da wird Gott auf eine so rein menschliche Ebene heruntergezogen, vielleicht sogar noch pantomimisch dargestellt. Solche Dinge sind Gott ein Gräuel. Ein Spaßevangelium widerspricht eindeutig der Heiligkeit Gottes. Es ist eine Verniedlichung Gottes. Und wenn wir lesen, was die Propheten gesagt haben, dann müssten wir auch vergehen vor Ehrfurcht. Jesaja 6, Vers 5 lesen wir, wo der Prophet berufen wird. Herr, ich vergehe, denn ich habe unreine Lippen und wohne in einem Volk mit unreinen Lippen. Müssen wir das nicht aussagen, wenn wir ehrlich sind? Ja, der Herr möge uns reinigen, jeden Tag neu. Und im Psalm 15 heißt es, Wer darf in dem Zelt des Herrn weilen? Ich lese einmal vor, Psalm 15, Vers 1 folgende. Und da geht es auch um die Unschuld, die aber ein Geschenk ist, durch das Blut unseres Herrn Jesus auf Golgatha. Herr, wer darf weilen in deinem Zelt, wer darf wohnen auf deinem heiligen Berge, wer untadelig lebt und tut, was recht ist und die Wahrheit redet von Herzen, wer mit seiner Zunge nicht verleumdet, wer seinem Nächsten nichts Böses tut und seinen Nachbarn nicht schmäht, wer die Verworfenen für nichts achtet, aber ehrt die Gottesfürchtigen, wer seinen Eid hält, auch wenn es ihm schadet, wer sein Geld nicht auf Zinsen gibt und nimmt nicht Geschenke gegen den Unschuldigen. Wer das tut, wird nimmermehr wanken. Die geschenkte Gerechtigkeit durch Jesus wird auch konkret, hier sind einige Beispiele genannt. Aber die Unschuld haben wir nicht in uns selber. Es ist keiner, der ohne Sünde ist. Römer 3, Psalm 51, wir sind in Sünden empfangen. Der Herr reinigt uns durch sein Blut. Der ferne Gott kommt uns in Jesus Christus ganz nah. Und er bleibt als der Liebende zugleich der Heilige. Er ist heilig und barmherzig zugleich, allmächtig und allgütig, Herr und Erlöser. Und da, in diesem Zusammenhang kommt dann unmittelbar die erste Bitte. Dein Name werde geheiligt. Wir können das vielleicht jetzt schon besser verstehen nach dem bereits Ausgeführten. Es gibt viele Namen in der Welt. Gott selbst hat Adam beauftragt, den Tieren jeweils einen Namen zu geben. Aber es gibt einen Namen, den Adam nicht benennen konnte, sondern der Mose geoffenbart wurde am brennenden Dornbusch. Das ist der Name des allmächtigen Gottes. Yahweh wird es wahrscheinlich ausgesprochen. Es ist ein Tetragramm, J-H-W-H im Hebräischen. Die Vokalisierung hat man ja unterlassen in hebräischer Schrift. Aber Yahweh, manche sagen auch Jehova, was wahrscheinlich falsch ist. Jedenfalls der Name Gottes und die Bedeutung ist, ich bin, der ich bin, ich werde sein, der ich sein werde. Gott ist der überräumliche und überzeitliche Gott, der alles umfasst und durch seinen Sohn auch in diese Schöpfung hineingegangen ist, um uns zu erlösen. Wir können ihn mit Worten nicht fassen, sein Name steht über alle Namen. Und dieser Name muss deshalb geheiligt werden, abgesondert heißt geheiligt, von allen irdischen Namen. Der Name über alle Namen. Und ihm gebührt Ehrfurcht und Anbetung allein, ihm allein. So finden wir auch in den 10 Geboten, dass wir den Namen Gottes heiligen sollen und ihn nicht missbrauchen dürfen. Gott wird den nicht ungestraft lassen, der seinen Namen missbraucht, 2. Mose 20. Aber wie viel Spott, Gotteslästerung, Götzendienst, Religionsvermischung geschieht heute, wo der Name Gottes verunehrt wird, vermischt mit heidnischen Götzen. Ein schrecklicher Gräuel. Und in antichristlicher Zeit wird Gottes Name ganz besonders mit Füßen getreten. In 2. Thessalonicher 2 hören wir, dass der Mensch der Sünde, der Mensch der Gesetzlosigkeit auftreten wird und sich selber in den Tempel Gottes setzt und sich ausgibt, als sei er Gott. Welch schrecklicher Frevel. Und was wird heute alles als Gott bezeichnet? Tiere wurden schon im Altertum als Götter dargestellt. Man hat falkengesichtige Tiere, löwengesichtige Tiere geschnitzt. Also das Holz, das man den einen Teil verbrennt, so sagt Jesaja, den anderen Teil hat man zum Götzen gemacht und ihn angebetet. Dann wird im Pantheismus, Hinduismus, in anderen Religionen, im New Age und Esoterik, wird alles Mögliche vergottet, Steine sogar, Kristallmagie, Steinheilkunde, heilende Edelsteine, Pflanzen werden vergöttlicht. Ja, der größte Götze, wer ist das? Der Mensch selber, der sich selber so auf den Thron setzen will, dass keiner über ihn herrsche. Das kommt schon zum Ausdruck beim Turmbau zu Babel, weshalb Gott ja die Sprachen verwirrt hat und wir heute auch so viel Sprachen haben, damit der Mensch nicht zu mächtig werde. Man versucht ja, diese Sprachverwirrung zu überwinden, indem man jetzt die Welteinheit herstellt. Und der eigene Name des Menschen soll dann wieder auf den Thron gesetzt werden, gegen Gott. Eine atheistische, antichristliche oder auch synkretistische Hybris, ein Hochmut, wo der Mensch sich selber über seinen Schöpfer stellen will. Nein, der Name Gottes soll geheiligt werden. Kein anderer Name. Ausgesondert als der einzige Gott. Und weil Gott heilig ist, rein ist, will er auch die Heiligung unseres Lebens. Das ist Gottes Wille, eure Heiligung, heißt es im Neuen Testament. Und der Name des Herrn wird auch dadurch geheiligt, dass seine Jünger und Jüngerinnen ein geheiligtes Leben führen und ihm Ehre machen. Darüber hören wir ja in der Bergpredigt sehr viel, deshalb möchte ich das jetzt nicht alles wiederholen. Die nächste Bitte: Dein Reich komme. Die Propheten im Alten Bund haben das Reich Gottes verkündigt und auch der Herr Jesus selber. Auch Johannes als der letzte der großen Propheten tut Buße, denn das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen. Das war der erste Ausruf, der uns überliefert ist von Johannes dem Täufer, auch vom Herrn Jesus selber und auch der zentrale Satz in der Pfingstpredigt des Apostels Petrus. Tut Buße, denn das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen. Mit Jesus in Bethlehem und vor allem dann, als er gewirkt hat, Wunder getan, sich hingegeben für uns, da kam das Reich Gottes zunächst einmal unsichtbar, aber keimhaft aufwachsen bereits in der Gemeinde. Wenn er wiederkommen wird in Macht und Herrlichkeit, dann kommt das Reich auch sichtbar. Und ich bin überzeugt, wenn ich die Bibel hier wörtlich so verstehe, Offenbarung 20, dass das Reich zunächst als tausendjähriges messianisches Friedensreich kommen wird, wo Satan gebunden ist mit dieser Kette, ja, er hat dann keinen Einfluss, aber der Mensch hat immer noch die Möglichkeit abzufallen, das zeigt sich dann am Ende des tausendjährigen Reiches, ein letzter Aufstand, Gog und Magog, und dann wird Gott den neuen Himmel und die neue Erde schaffen. Siehe, ich mache alles neu. So heißt es dann in Offenbarung 21, Vers 5. Gott spricht, ich mache alles neu und nicht die Menschen, die das Reich Gottes in frevelhafter Weise vorwegnehmen wollen. Und gab es das schon in der Geschichte? Immer und immer wieder. Auch schon die Weltreiche, die der Prophet Daniel geschaut hat, waren Versuche, ohne Gott und gegen Gott große Zusammenschlüsse aufzubauen. Heute erleben wir das noch vermehrt. Welteinheitsgesellschaft, Welteinheitswirtschaft, Welteinheitspolizei, Weltarmee, eine Weltreligion bzw. Ökumene der Religionen. Das ist auch dieser Hochmut, selber das Reich Gottes zu errichten. Und man hat es versucht im sogenannten Dritten Reich der Nationalsozialisten, man hat es versucht im sogenannten Paradies auf Erden des Kommunismus und ist jedes Mal gescheitert. Ein Satz, der jetzt sich nicht in der Bibel findet, aber der eine große Wahrheit zum Ausdruck bringt, lautet: Wer auf Erden ohne Gott den Himmel errichten will, wird der Hölle den Weg bereiten. Mit Fremdworten ausgedrückt, Humanität ohne Divinität wird zur Bestialität. Zu Deutsch, Menschentum ohne Gott wird zum bestialischen Dasein, zum tierischen Dasein. Das sind dann auch die Tiere, die der Prophet Daniel geschaut hat, diese reisenden, schrecklichen Tiere, alles Raubtiere. Und am Schluss dieses unbezähmbare Tier mit den 7 Köpfen und 10 Hörnern. Ja, so glaube ich, ist es. Also schreckliche, grauenhafte Tiere, die den Antichristen und die satanische Macht dahinter verkörpern. Stattdessen gilt, ich wiederhole es ausdrücklich, Gott allein wird sein Reich errichten, keine Diktatur, sondern das Friedensreich des Messias und dann schließlich und endlich neuer Himmel, neue Erde. Siehe, ich mache alles neu, spricht der Herr. Und wir sehen, wie eine Bitte in die andere übergeht. Die nächste Bitte lautet: Dein Wille geschehe auf Erden wie im Himmel oder auch im Himmel wie auf Erden. Da gibt es verschiedene Formulierungen. Denn der Himmel Gottes wurde niedergedrückt durch Rebellion. Luzifer, der schönste Cherub, der beschrieben ist symbolhaft in Hesekiel 28, Vers 11 bis 19 im Bilde des Königs von Tyrus. Er wollte selber wie Gott sein, wollte sich selber aufschwingen über alle Wesen und ist damit tief gefallen und versucht nun auch andere Geschöpfe, den Menschen, der dann auch geschaffen wurde, hineinzuziehen in diesen Engel- und Sündenfall. 1. Mose 3 tritt er in Gestalt der Schlange auf Eva zunächst zu. Wir wissen ja, dass die Frau eher medial verführbar ist. durch Okkultismus der Mann eher sexuell verführbar ist. Und so ist es kein Zufall, dass die Schlange zuerst auf die Frau zugeht und dass dann die Frau auf den Mann zugeht. Versteht ihr? Der Satan versucht immer, die Schwachpunkte der jeweiligen Geschlechter auszunützen. Und natürlich sind beide gleichermaßen schuldig, aber die Kette der Versuchung geht von der Schlange mit der medialen Erscheinung dieser satanischen Inspiration dann über die Frau zum Manne, und sie wollen dieses gute Gebot Gottes übertreten und die Frucht der Erkenntnis des guten und bösen Essen selber, gottgleiches Wissen bekommen und damit nicht mehr Gott über sich respektieren. Selber wie Gott sein, das ist die Wurzel der Versuchung. Ihr werdet sein wie Gott und wissen, was gut und böse ist. Eure Augen werden aufgetan. Rebellion im Himmel, Rebellion auf Erden, Dämonen, Sünder, diese Situation haben wir jetzt. Die Engelwelt zum Teil zu Dämonen geworden, der Mensch im Herzen von der Zeugung an schon als sündhaftes Wesen. Und deshalb ist Gottes Wille, der geschehen soll, folgender, doppelter Wille. Erstens, Gott will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Gott möchte, dass wir umkehren, dass wir gerettet werden, dass das Evangelium verkündigt wird und dass Menschen Buße tun über ihr sündhaftes Leben. Und dadurch wird die Gottesherrschaft zunehmend auch zeichenhaft jetzt in dieser Zeit schon aufgerichtet, um dann einmal, wenn Gott alles neu schafft, vollendet zu werden. Allerdings noch durch den Glaubensabfall und die antichristliche Trübsalszeit hindurch. Gott will, dass alle Menschen gerettet werden. 1. Timotheus 2, Vers 4. Als zweites, ich habe schon erwähnt, 1. Thessalonicher 4, Vers 3, das ist Gottes Wille, eure Heiligung. Wenn wir gerettet sind, sollen wir auch für Gott ausgesondert sein, auf dem schmalen Weg ihm nachwandeln, ihm dienen, durch unser Leben, unsere Hingabe an den Herrn und Heiland Jesus Christus. Erlösung und Heiligung, das ist Gottes Wille. Dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Und dann wird er auch sein Reich aufrichten. Soweit diese Bitten, die sich nun vor allem auf Gott und seine Herrschaft beziehen, diese drei ersten Bitten. Nun kommen die Bitten, die sich stärker, sage ich mal, betont, auf den Menschen und sein Leben beziehen. Und es fängt an mit einer Bitte, die ganz materiell klingt. Unser tägliches Brot gib uns heute. Da gibt es nun verschiedene Deutungen, weil vor allem ein Begriff schwer zu übersetzen ist im Griechischen. Da steht Epiousion. Das hat Luther übersetzt mit täglich. Epiousion kommt von Usios, das heißt seiend, und Epi heißt darüber, also darüber seiend. Und das kann man nun räumlich oder zeitlich verstehen. Wenn man das zeitlich verstehen steht, dann heißt es, das, was danach kommt. Das heißt, das morgige Brot würde das heißen, das Brot für morgen. Wenn man es räumlich versteht, dann würde es bedeuten, das, was über dem Dasein ist, das heißt, das, was absolut notwendig ist, um unsere Daseinsnot zu wenden, um uns das Notwendige zu geben, dass wir überleben können. Nun denke ich, dass beide Deutungen zueinander passen, die räumliche und die zeitliche Deutung. Das heißt, es heißt auf jeden Fall, gib uns das notwendige Brot, das wir täglich brauchen und das auch noch für morgen reicht, damit wir, wenn wir heute arbeiten, das Nötige haben, auch schon für den morgigen Tag und uns da nicht mehr sorgen müssen. Darauf kommen wir ja dann auch später in Kapitel 6. Das kommt ja unmittelbar danach dann auch vom Fasten und dann vom Sorgen. Sodass also Gott uns so versorgt, dass wir uns nicht zersorgen müssen über die Zukunft. Versteht ihr? Das ist also das notwendige Brot. Und diese Bitte, und übrigens Brot ist ja das Grundnahrungsmittel, es steht nicht unsere tägliche Schlagsahne, Entschuldigung, wenn ich so sage, gib uns heute, oder unsere Luxusnahrung. Es steht hier das Brot. Ja, es geht um die Grundnahrung. Und deshalb ist diese Bitte zugleich eine Ablehnung eines luxuriösen Lebens, eines üppigen Lebens in Schwelgerei und Völlerei. Das ist auch eine Sünde, Fressen und Saufen, Galater 5. Ja, es geht darum, das zu haben, was man braucht. Also gegen Luxus, Üppigkeit, Schwelgerei. Aber es ist auch eine Bitte, die steht gegen Schwärmerei und Übergeistlichkeit. Wenn man so sagt, Hauptsache die Leute haben jetzt das Evangelium gehört, zu essen brauchen sie nichts. Wenn man in Missionsgebiete geht, ja, erstmal wollen wir das Evangelium verkündigen, ob sie jetzt verhungern, nebenher interessiert uns nicht. Das wäre falsch. Es gehört zusammen, nach diesem Wort ganz klar, Mission und Diakonie. Wenn wir also das Evangelium verkündigen, sollen wir den Leuten auch äußerlich materiell helfen, mit Gütern, mit Grundnahrungsmitteln, mit tätiger Nächstenliebe. Versteht ihr? Also das finde ich, ist hier auch ganz klar ausgesprochen. Gott ist gnädig und barmherzig. Er denkt auch an unsere irdischen Bedürfnisse. Wir sind nicht jetzt schon irgendwelche schwebenden Wesen in himmlischer Sphäre, sondern wir sind hier auf der Erde aus Fleisch und Blut. Und wenn wir dem Herrn dienen wollen, brauchen wir auch unsere tägliche Nahrung. Aber nicht im Luxus, sondern in dem, was zum Leben notwendig ist. So diese Bitte, die wir auch wirklich äußern dürfen und sollen. Die nächste Bitte: und vergib uns unsere Schulden. Das möchte ich jetzt nicht ausführlich behandeln, da ich darüber schon ausführlich gesprochen habe, bei den Seligpreisungen und auch bei der Versöhnung und bei der Feindesliebe. Wir haben das ja noch in Erinnerung, hoffe ich. Und ich möchte nur Folgendes sagen, es steht hier wörtlich sogar: vergib uns unsere Schulden, Schulden übrigens, ein Bild aus der Schuldknechtschaft wird verwendet, wie wir vergeben haben unseren Schuldigern. Perfekt, Vergangenheitsform steht hier. Was soll das ausdrücken? Es zeigt, dass wenn wir uns Gott mit dieser Bitte nahen, er möge uns unsere Schulden und Sünden vergeben, dass wir bereits vorher vergebungsbereit sein sollen gegenüber unserem Nächsten. Und noch deutlicher sagte Herr Jesus ja im Anschluss an das Vaterunser, dass der Herr im Himmel uns nur dann vergibt, wenn wir auch den anderen vergeben oder bereits vergeben haben. Und das ist auch die einzige Bitte, die nochmal ausdrücklich bekräftigt wird im Anschluss an das Vaterunser. Ist euch das aufgefallen? Ja, es wird keine dieser Bitten aufgegriffen direkt im Anschluss, außer dieser, die Vergebung. Wenn ihr den Menschen ihre Übertretungen vergebt, wird euch euer himmlischer Vater auch vergeben. Wenn nicht, wird euch der Vater auch nicht vergeben. Das ist sehr dramatisch und sehr ernst zu nehmen. Und deshalb die Frage an uns, an dich und an mich: hast du deinem Nächsten schon vergeben oder hältst du noch eine Sache zurück? Es ist sehr ernst. Der Herr sagt, dass er uns dann auch nicht vergibt. Und das, ich denke, nur so kann auch Frieden, Liebe, Versöhnung reifen. Wenn wir wirklich uns als Gottes Kinder sehen und sagen: Herr, lass uns nicht jetzt hier so kleinlich sein und diese Schuld, die zwischen Menschen steht, die irgendwo zwischen mir und einem anderen steht, so hoch anrechnen. Ich bin doch auch ein vergängliches Wesen und du hast mir so viel vergeben. Es kommt ja im Gleichnis vom Schalksknecht zum Ausdruck, ich habe schon mal hier ausgeführt, der ja 57 Milliarden und 400 Millionen Euro ungefähr umgerechnet, diese 110.000 Talente, wie viel waren es jetzt, jedenfalls eine riesige Schuld vergeben bekommen hat und dann wegen 100 Denaren, 3.200 Euro umgerechnet, dem anderen diese Schuld zurückbehält. Welch schrecklicher Gräuel, ja, dass dieser Mensch so viel Vergebung erlebt hat und dem anderen diese kleine Schuld nicht vergibt. Und das ist ja im Verhältnis dazu, was wir Gott schulden praktisch, ja, was Gott, der Herr, uns vergeben hat. Und sollten wir da nicht auch bereit sein, dem anderen zu vergeben? Ich weiß selber aus Erfahrung, dass das nicht immer leicht ist, aber es liegt großer Segen darauf, wenn wir es tun, das kann ich euch wirklich bezeugen. Der Herr Jesus hat das vollkommene Opfer gebracht, aber wir lehnen im Grunde dieses Opfer am Kreuz auf Golgatha ab, wenn wir dem anderen nicht vergeben. Ist uns das klar? Das ist wirklich sehr ernst. Und nun die letzte zusammenhängende Bitte, und die muss ich etwas ausführlicher noch behandeln. Führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. So wird es ja heute übersetzt. Früher hat man übel übersetzt. Im Griechischen steht Ponero im Dativ, und das kann man männlich oder sächlich verstehen, also der Böse oder das Böse. Der Böse ist der Teufel, das Böse ist das Übel oder die Boshaftigkeit, die mit dem Teufel und seinem Einfluss zusammenhängt. Wir dürfen, egal wie das jetzt zu verstehen ist, auf jeden Fall um Erlösung von dem Bösen bitten. Ob es der Teufel ist oder die Folgen seiner Wirksamkeit. Das hängt ja zusammen. Insofern hat der Herr Jesus das bestimmt bewusst so formuliert, dass das alles enthalten ist. Der Böse und das Böse, das ist alles Böse. Und da sollen wir bitten, dass der Herr uns erlöst davon, uns rettet davon und befreit. Was heißt aber nun, führe uns nicht in Versuchung? Es scheint auf den ersten Blick ein Widerspruch hier zu bestehen, wenn wir es vergleichen mit Jakobus 1. Da lesen wir in Vers 2, meine lieben Brüder, achtet es für lauter Freude, wenn ihr in mancherlei Anfechtung fallet. Da steht auch das Wort, was man auch mit Versuchung übersetzen kann, Peirasmos. Wenn ihr in mancherlei Anfechtung oder auch Versuchung fallet und wisst, dass euer Glaube, wenn er bewährt ist, Geduld wirkt, die Geduld aber soll ihr Werk tun bis ans Ende, damit ihr vollkommen seid und ohne Tadel und kein Mangel an euch ist. Und es heißt dann in Vers 12 sogar, Jakobus 1, Vers 12, selig ist der Mann, der die Anfechtung erduldet, denn nachdem er bewährt ist, wird er die Krone des Lebens empfangen, welche Gott verheißen hat denen, die ihn lieb haben. Und weiter, niemand sage, wenn er versucht wird, dass er von Gott versucht werde, denn Gott kann nicht versucht werden zum Bösen und er selbst versucht niemanden, sondern ein jeglicher wird versucht, wenn er von seiner eigenen Lust gereizt und gelockt wird. Danach, wenn die Lust empfangen hat, gebiert sie die Sünde aber, wenn sie vollendet ist, gebiert sie den Tod. Wir sollten das ganze Kapitel im Zusammenhang lesen, aber aus Zeitgründen habe ich jetzt nur einmal die für unser Thema entscheidenden Verse herausgegriffen. Die Frage ist also, ist das ein Gegensatz? Die Bitte, führe uns nicht in Versuchung hinein. Und andererseits steht hier, selig ist der Mensch, der die Versuchung erduldet. Ich sehe darin keinen Gegensatz oder Widerspruch, denn natürlich dürfen wir bitten, dass Gott uns nicht hineinführt in Versuchungen. Das ist immer schwer, diese Kämpfe. Wenn wir aber drinnen sind, dann werden wir selig, wenn wir sie erdulden. Das heißt, wenn unser Glaube sich bewährt. Versteht ihr? Wenn der Glaube bewährt, da heißt nämlich dann, wenn euer, und wisset, dass euer Glaube, wenn er bewährt ist, Geduld wirkt. Und das Ziel ist die Vollkommenheit, dass wir dem Herrn immer ähnlicher werden, auch durch diese Tiefen hindurch. Die Versuchung ist zwar schwer, aber wenn wir geistlich damit umgehen, wie ein Hiob, der nicht Gott abgesagt hat, der nicht von Gott abgefallen ist in seiner Not, dann kann es zum Reifen beitragen, zum Wachstum unseres Glaubens, dem Herrn näher zu kommen, gerade in dieser Not, sei es eine Krankheit, sei es auch eine Sünde, die einen belastet, dass wir dann sagen, Herr, hilf du mir, ich selber habe keine Kraft, aber du kannst mir beistehen, kannst mich hindurchbringen. Also ihr seht, wenn man oberflächlich liest, dann denkt man manchmal, das ist ein Widerspruch, ist aber gar keiner. Das hängt eng zusammen. Gott selber führt uns übrigens auch nicht in Versuchung, aber er kann es manchmal zulassen. Und so war es ja auch bei Hiob, da haben wir das beste Beispiel, ja, die Probe, ob jemand Gott umsonst liebt. Ja, dann hat Gott das und das zugelassen, aber nicht weiter, sein Leben taste nicht an. Da war eine eindeutige Grenze. Aber wir dürfen natürlich den Herrn bitten, Herr, bring uns nicht in solche Versuchungen, wie es ein Hiob hatte, wenn es sein darf. Wenn es aber soweit ist und doch ist, dann erlöse uns von dem Übel. Dann nimm den Teufel weg, dass er weichen muss. Wir sehen, es ist praktisch ein Kommentar dazu, das ganze Buch Hiob zu diesem Vers. Hiob hätte sich ja auch gebeten, Herr, führe mich nicht in solche Täler. Aber als er darin war, hat er gesagt, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Erlöse uns von dem Bösen. Das ist genau die Illustration, das Buch Hiob zu dieser Vater unser Bitte. Ja? Und der Herr Jesus wurde ja auch versucht, damit möchte ich auch langsam zum Ende kommen, wenn wir zusammenfassend noch betrachten, Matthäus 4, Vers 1 bis 11. Da sind ja drei Versuchungen, die an den Herrn herangetreten sind. Matthäus 4, Vers 1 bis 11. Der Teufel, der Versucher, nachdem der Herr Jesus 40 Tage und Nächte gefastet hatte, tritt zu ihm heran und als erste Versuchung bringt er ganz gezielt, als er ja großen Hunger und Durst hatte, der Sohn Gottes, Und auch diese raffinierte Formulierung, bist du Gottes Sohn? Wenn du Gottes Sohn bist, hat es erstmal in Zweifel gestellt. Dann sprich, dass diese Steine Brot werden. Nach 40 Tagen Fasten. Und der Herr Jesus antwortete und sprach, es steht geschrieben, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeglichen Wort, das durch den Mund Gottes geht. Das war die materiell-fleischliche Versuchung. Der Herr sollte zu einem Schauwunder hier versucht werden. Er sollte, und das machen heute viele politische Bewegungen, materielle Segnungen bringen den Leuten hier. Und als der Brotkönig einging, genau die Versuchung, die später wiederkam. Aber nein, das Wort Gottes ist entscheidend. Sicher, die irdische Bitte, wir haben es gehört, ist auch da. Aber es geht jetzt nicht darum, dass die Steine Brot werden, sondern dass Menschen Kinder Gottes werden. Durch das Wort Gottes. Das ist das Grundlegende. Die materiell-fleischliche Versuchung tritt auch an uns heran. Sei es durch materielle Güter, nach denen wir vielleicht maßlos streben, dann ist es eine Versuchung. Sei es Geldgier, sei es Sexualität. Es gibt viele Gebiete, wo materielle, irdisch-fleischliche Versuchungen auf den Menschen zukommen. Aber der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeglichen Wort, das durch den Mund Gottes geht. Als zweites kommt die Versuchung, der Teufel führte ihn mit sich in die heilige Stadt und stellte ihn auf die Zinne des Tempels und sprach zu ihm, bist du Gottes Sohn, so wirf dich hinab, denn es steht geschrieben, er wird seinen Engeln über dir Befehl tun und sie werden dich auf den Händen tragen, auf dass du deinen Fuß nicht an einen Stein stoßest. Hier sollte Jesus den Vater herausfordern, indem er praktisch sich hinabstürzt und der Vater eine Auferweckung oder Bewahrung, je nachdem, herstellen sollte. Und ja, der Herr Jesus antwortet aber, du sollst Gott deinen Herrn nicht versuchen. Wir sollen Gott auch hier nicht zu Schauwundern herausfordern. Eine große Show sollte da veranstaltet werden, so kann man es ausdrücken. Und heute meinen auch manche, wir müssen Menschen einladen durch große Shows, durch irgendwelche Zeichen und Wunder, die geschehen müssen, die großartige Sensationen darstellen. Aber der Herr Jesus sagte ja vorher schon, entscheidend ist das Wort Gottes. Und natürlich kann Gott Wunder tun, das schließe ich auch nicht aus, aber es soll ja nie zur Sensation dienen. Das ist eine Versuchung. Das dritte nun, der Teufel führte ihn auf einen hohen Berg, und sehr hohen Berg, und zeigte ihm alle Reiche der Welt und ihre Herrlichkeit und sprach zu ihm, das alles will ich dir geben, wenn du niederfällst und mich anbetest. Jesus hatte ja alle Macht, aber der Teufel behauptet, er hätte größere Macht. Und unglaublich hier, weil der Jesus auch in Fleischesgestalt war, meinte er, er kann ihn dazu bringen, nun Satan, diesen Engel, der ja im Grunde unter ihm steht, anzubeten. Wenn man es mal durchdenkt, es sind also sehr erschütternde Zusammenhänge hier. Aber der Herr Jesus sagt, du sollst anbeten Gott, deinen Herrn, und ihm allein dienen. Und dann verließ ihn der Teufel, und siehe, da traten die Engel zu ihm und dienten ihm. Und Luzifer ist ja auch nichts anderes als ein gefallener Engel. Da zeigt sich das wirkliche Machtverhältnis. Jesus ist der Herr und nicht Satan, den Jesus anbeten sollte. Also solche Versuchung trat heran. Das ist die spirituell gotteslästerliche Versuchung. Die spirituell hochmütige Versuchung. Stolz, Ruhm und Macht, der eigene Götze, das eigene Ich soll sich über Gott stellen. So einige Versuchungen. Und dagegen gilt es, geistlich zu kämpfen. Das sage ich jetzt nur noch in Stichworten. Als durch die sogenannten 6 Gs. 6 Gs. Das erste ist die göttliche Tugend, die Heiligung. Seid heilig dem Herrn. So hatten die Priester sich dem Herrn im alten Bund bereits geweiht. Dann Glaube und Vertrauen als zweites. Vertrauen, dass Jesus hilft. Ich glaube, hilf meinem Unglauben ab in der Versuchung. Das wäre mein eigenes Thema, ich kann es jetzt nur andeuten. Dann Geduld und Ausharren lernen. Wer beharrt bis ans Ende, der wird gerettet. Sei getreu bis an den Tod, so will ich dir die Krone des Lebens geben. Dann Gehorsam und Fügung. Gehorche dem Herrn, befiehl dem Herrn deine Wege, er wird's wohl machen. So heißt in den Psalmen und das bekannte Paul-Gerhardt-Lied. Befiehl du deine Wege, und was dein Herz kränkt, der allertreuesten Pflege, des, der den Himmel lenkt. So fängt das ja an. Auch Genügsamkeit sollen wir in der Versuchung lernen. Lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Eben nicht dieser Hochmut, alle Reiche der Welt und der Größenwahn des Menschen, sondern Genügsamkeit. Und schließlich der geistliche Kampf. Und dazu gibt uns Gott ja seine geistliche Waffenrüstung nach Epheser 6, die wir gebrauchen dürfen. Glaube, Gottes Wort, Gebet und all die anderen Dinge, die da aufgezählt sind. Jetzt haben wir sehr viel gehört. Ich hoffe, ihr könnt einiges behalten. Und ich schließe mit dem, was auch hier am Ende des Vaterunsers als Lobpreis an Gott steht. Und das dürfen wir auch als Trost und Zuversicht wissen. Denn dein, o Herr im Himmel, o Vater im Himmel, dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Lasst uns auch nochmal beten dazu und aufstehen, wer kann. Ja, Vater im Himmel, dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit. Keinem anderen gehört das Reich. Und schenk uns auch die rechte Demut und Ehrfurcht, dich als den heiligen und barmherzigen Gott anzubeten. Auch heute, Herr, wir wollen alles zu deinen Füßen bringen, was dir gehört, all deine Majestät anerkennen, Herr, und uns nicht über dich stellen wollen im Hochmut. Vergib uns, wenn wir solche Gedanken haben sollten oder gehabt haben. Reinige unsere Herzen von aller Sünde, Herr. Ob es jetzt materiell ist oder geistige Sünde. Es gibt ja auf verschiedenen Ebenen die Sünde. Hochmut oder Gier. O Herr, erbarme du dich. Schenk uns auch unsere tägliche Versorgung, die wir brauchen. Danke, dass es uns hier im Westen so gut geht, Herr. Sei aber auch bei den Menschen, die wenig oder gar nichts haben. Mach uns auch bereit zu teilen, Herr. Öffne auch da unsere Hände. Und schenk auch, dass wir wirklich auch bereit sind, dem anderen zu vergeben, die Schuld nicht zurückhalten, Herr. Du hast uns so viel vergeben am Kreuz auf Golgatha. Wir wollen dich dafür rühmen und preisen. Herr, und bewahre uns vor dem Bösen. Schenk, dass der Feind keine Macht an uns findet.